Ja, vielen Dank, Frau Heiler, für die nette und ausführliche Einführung. Ich möchte Sie auch sehr herzlich hier begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Frau Heiler sagte bereits, ich bin, ich würde es mal Biophysiker bezeichnen, teilweise sehr detailverliebt, sehr molekular arbeitend, mit vielen Gleichungen und so weiter. Aber ich habe versucht, jetzt das Forschungsfeld, in dem ich arbeite, möglichst verständlich darzustellen, sodass wir vielleicht viele interessante Informationen haben können. Das ist ein guter Stichpunkt. Also wenn Sie während des Vortrags Fragen haben, können Sie auch gerne während des Vortrags stellen. Ich glaube, ich habe 45 Folien, die kann man sich alle ganz schlecht bis zum Ende merken. Also wenn irgendwas unklar ist, können Sie gerne auch zwischendurch fragen. Sonst haben wir auch wie üblich hinterher nochmal eine kurze Fragerunde. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, das Thema möglichst breit aufzufächern. Und der Titel, der mir dabei eingefallen ist, ist den Sie gerade gehört haben. Woraus bestehen Informationen und wie wird eine Information im Gehirn verarbeitet? Der Grund für diesen Titel war, dass ich sehr schöne Analogien gefunden habe zu dem, was ich immer so teils in der Forschung mache und wo es Analogien gibt dann zum alltäglichen Leben. Sie wissen ja, Informationsflut ist, das Bild fand ich ganz schön auf der Titelfolie, wir werden jeden Tag mit vielen Informationen überschüttet. Ja, das Internet hat unheimlich viele Informationen. Und Information ist halt allgegenwärtig und dieser Informationsbegriff, der ist nicht nur interessant im technischen Sinne, Internet, aber auch, also nicht nur im technischen Sinne, sondern auch in dem Bereich, wo ich arbeite, und zwar in der Biophysik. Dort können auch Informationen, Biomoleküle, Träger von Informationen sein. Also auf den Biomolekülen ist Information gespeichert und die kann dann übersetzt werden, abgelesen werden, gespeichert werden, an die nächste Generation weitergegeben werden. Und das sind halt sehr interessante Parallelen und die möchte ich gerne aufzeigen und Ihnen so mein Forschungsfeld ein bisschen näher bringen. Information also, wenn man dann in den Duden schaut, ist der Gehalt einer Nachricht, die aus Zeichen eines Codes zusammengesetzt ist. Das ist die Duden-Erklärung. Darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Gehalt einer Nachricht, welche Codes können verwendet werden, welche Codes können in der Biologie verwendet werden, welche Codes werden beispielsweise auch im Gehirn verwendet, wie wird Information im Gehirn verarbeitet. Und dann, wie gesagt, auch sehr im chemischen Sinne oder biophysikalischen Sinne, wie können Informationen in Molekülen gespeichert werden. Und da kommt es in erster Linie auf den Begriff der Komplexität an. Also je komplexer ein Molekül ist, desto mehr Informationen kann ich auch in einem Molekül speichern. Und das möchte ich Ihnen gleich auch demonstrieren. Wenn wir jetzt mal kurz ganz an den Anfang springen, dann fragt man sich oft, ja, wie ist denn überhaupt Information entstanden? Wie ist biologische Information entstanden? Und da wird oft dieses Miller-Urey-Experiment, das Sie vielleicht kennen, zitiert. Das soll sozusagen die Uratmosphäre widerspiegeln. Uratmosphäre, also man hat ein paar chemische Stoffe, Ammoniak zum Beispiel, CO, CH4. Und dann simuliert man diese Uratmosphäre durch eine elektrische Entladung. Diese elektrische Entladung soll einen Blitz darstellen. Und wenn ich dann diese Reaktion eine Zeit laufen lasse und dann hier mit einem Kühler die Substanzen hier später isoliere, erhalte ich ein Gemisch später aus organischen Stoffen, die jetzt viel komplexer sind als diese elementaren Bausteine. Und in diesen organischen Stoffen kann dann Information gespeichert werden. Und was also Miller und Urey gefunden haben, war quasi, dass man dann die Bausteine des Lebens findet, die sogenannten Aminosäuren, als komplexe Moleküle. Und so können also die ersten Moleküle zum Beispiel entstanden sein. Sie wissen, es gibt auch viele andere Theorien, die sich dann auf die Tiefsee zum Beispiel beziehen oder eine RNA-Welt. Aber das ist nur ein Beispiel, wie zum Beispiel Information entstanden sein kann. Was solche Experimente natürlich nicht widerspiegeln und was immer noch Gegenstand aktueller Forschung ist, was sehr unklar ist, ist, wie letztlich aus diesen Informationen dann ein Bauplan entwickelt wird, der Bauplan des Lebens. Also wie ist Leben entstanden, wie kann Information, die in Molekülen gespeichert ist, zum Beispiel hier, dann übersetzt werden von einem Lebewesen in aktive Prozesse, in Stoffwechsel und so weiter. Das ist noch sehr unklar und da gibt es zahlreiche Diskussionen. Ich möchte dann von dieser Einleitung quasi nochmal zurückspringen auf die Erklärung des Dudens. Was ist Information allgemein? Information ist Nachricht mittels Code. Und da gibt es diese Analogie zum Beispiel mit Computern, also das Binärsystem zum Beispiel. Im Binärsystem gibt es zwei Möglichkeiten, die 0 und die 1, mit den Computern arbeiten, also zwei Werte und das wird allgemein als ein Bit bezeichnet. Zum Beispiel können Sie dann mit den Bits, die über die Dualzahlen andere Zahlen darstellen, also zum Beispiel die 3 können Sie darstellen über 2 hoch 0, einmal 2 hoch 0, einmal 2 hoch 1 und 0 mal 2 hoch 2. So lassen sich dann auch andere Zahlen zum Beispiel kodieren in diesem Sinne. Ja, dann können Sie aber auch andere Einheiten nehmen, zum Beispiel die Bytes. Ein Byte entspricht 8 Bit und das ist sozusagen in Computern die kleinste adressierbare Einheit. Zum Beispiel A kodiert dann, oder 100001 wird dann für A kodieren. Dann gibt es noch sowas wie ein Langwort, das wird dann 8 Bit entsprechen, 8 Byte, also 64 Bit in dem Sinne. Und Sie können dann mit diesem Binärsystem, also mit Nullen und Einsen, viele Informationen kodieren. Ja, Sie sehen das hier zum Beispiel dargestellt. Diese Nullen und Einsen bedeuten als Code den Satz später, ich werde Ihnen das gleich zeigen, woraus besteht Information. Also das wäre eine Codierung mit der Computer arbeiten. Sie kennen das vielleicht, das sind sehr alte Computer jetzt, das sind auch Lochmaschinen, da sind die Informationen dann als ausgestanzt oder nicht ausgestanzt auf diesen Lochkarten gespeichert. Einige lachen und kennen diese Maschinen vielleicht noch, da war eine große Stapel von diesen Lochkarten, um dann entsprechend die Computer mit Programmen und Informationen zu füttern. Und dieser Computer kann diese Informationen dann in diesem Code von dieser Lochkarte ablesen. Es ist etwas länger her. Heutzutage wissen Sie, wird so eine Information eher in magnetischer Weise zum Beispiel gespeichert auf Festplatten, wo dann zwei Magnetisierungszustände gibt und diese Festplatten können dann diese Magnetisierungszustände quasi ablesen. Die erste Analogie jetzt ist zum Beispiel auch zur Sprache. Also wenn Sie eine Analogie bilden zur deutschen Sprache, wie wird Information dort als Nachricht kodiert? Dann können Sie zum Beispiel das Alphabet nehmen, das deutsche Alphabet mit 26 Buchstaben von A bis Z. Und dann genauso wie hier bei den Bytes oder beim L-Word, beim Langword jetzt, Worte bilden und dann entsprechend auch aus diesen Worten Sätze. Ja, und wie gesagt, dieser Code würde jetzt übersetzt heißen, woraus besteht Information. Gut, das wäre sozusagen die technische Perspektive hier. Wenn wir jetzt in die biologische Welt eintauchen, dann geschieht das anhand, Sie wissen das, der Informationsträger des Erbguts ist die DNA. DNA ist dort, wo die Informationen des Erbguts gespeichert werden, in diesen komplexen Molekülen. Und da kann man das genauso machen. Also auch da, wie hier bei dieser Analogie, gibt es auch ein Alphabet, wie hier diese Buchstaben. Es gibt Worte und es gibt Sätze. Und in der biologischen Welt ist das Alphabet zusammengesetzt aus G, C, T und A. Das sind die sogenannten Nukleotide. Dann aus diesem Alphabet kann ich quasi die Wörter formen. Die Wörter sind die Codons, wobei dann es jeweils drei Paare immer dieser Nukleotide gibt. Und als Sätze werden dann ganze Gene geformt, die dann später in zum Beispiel in Proteine und weitere Informationen übersetzt werden und abgelesen werden können. Das menschliche Genom hat in etwa 3,27 Milliarden dieser Basenpaare. Wenn Sie das jetzt mal umrechnen in den Informationsgehalt in den Code des Computers, dann wird das 6,54 Milliarden Bit entsprechen. Das heißt also, Sie können diese Informationen schon auf einer kleinen Festplatte speichern. Diese primäre Information ist gar nicht so groß, wie wir uns eigentlich vorstellen. Ja, es wird ein ganzes menschliches Erbgut drauf kodiert. Es sind aber im ersten Sinne oder auf den ersten Blick sind es gar nicht so viele Informationen, aber ich werde Ihnen gleich noch vorstellen oder darlegen, warum es doch sehr viel ist, was dort gespeichert ist. Und die Informationen dieser DNA, also all diese Basenpaare, da gab es das Human-Genom-Projekt. In dem Rahmen dieses Human-Genom-Projekts wurde das menschliche Erbgut einmal komplett entschlüsselt. Das wurde 2003 fertiggestellt und diese Information ist komplett bekannt. Jetzt sehen Sie schon, die Information des Erbguts ist bekannt. Trotzdem ist vieles, vieles unbekannt. Also viele Krankheiten können wir natürlich noch nicht heilen. Vieles, was in Zellen versteht, verstehen wir nur in sehr, sehr, sehr geringem Maße im Vergleich zu der großen Komplexität, die in so einer Zelle vorherrscht. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, in welcher Art und Weise diese Informationen, die kodiert sind in der Nachricht, dann auch letztendlich übertragen werden im lebenden System. Und damit nähern wir schon uns ein bisschen meines Forschungsfeldes. Wie gesagt, diese DNA, von der ich gerade geredet habe, wird dann über die Proteinbiosynthese in eine Aminosäurekette abgelesen. Diese Aminosäurekette liegt erstmal völlig ungeordnet vor. Also es sind dann mehrere dieser Alphabetbuchstaben, 20 sind es bei den Aminosäuren, aneinandergereiht. Und es liegt einfach eine Kette vor. Diese Kette faltet dann, da werde ich ein bisschen drüber sprechen, in eine dreidimensionale Struktur. Und diese dreidimensionale Struktur kann letztendlich dann die Funktion in der Zelle wahrnehmen. Jetzt habe ich über die Proteine gesprochen. Also DNA wird übersetzt in Proteine. Bei den Proteinen, wie gerade angedeutet, ist es genauso. Also Sie haben die Aminosäuren, 20 an der Zahl, hier mit Buchstaben jeweils abgekürzt. Die haben auch vollständige Namen. Dann dieses sozusagen das Alphabet, aus dem Sie ein Protein zusammensetzen. Dann eine Alpha-Helix hier und ein sogenanntes Beta-Faltblatt sind die sogenannten Wörter. Also es wird dann eine bestimmte Struktur eingenommen, sozusagen das Wort. Und letztendlich diese ganzen Sätze sind dann auch in diesem Fall sozusagen die fertigen Proteine, in denen wirklich eine dreidimensionale Information dann kodiert wird. Und diese Proteine können erstaunlich tolle Sachen machen. Die können sehr komplexe Strukturen annehmen, die können sehr vielfältig sein. Hier ist ein beeindruckendes Beispiel, wo Sie ein Zellskelett haben, hier ein Mikrotubulus und dann ein Kinesinmolekül über dieses Filament laufen, läuft über dieses Filament und transportiert hier eine sehr große Ladung. Also sehen, dieses hier ist ein kleines Protein, dies ist sozusagen das Skelett in einer Zelle. Und dieses kleine Protein vollzieht jetzt Arbeit, es ist sozusagen eine sehr kleine molekulare Maschine, setzt Energie um und nutzt dann diese, also setzt chemische Energie in Arbeit um und nutzt diese Energie, um dieses große Transportgefäß quasi durch die Zelle zu bewegen. Und das ist auch ein Video, das ist ganz imposant, da sieht man diese Arbeit, das Ganze ist hier simuliert worden über ein Grafikinstitut in Harvard. Und man sieht hier so kleine Schritte dieses Moleküls. Das ist also sehr, sehr süß und sehr beeindruckend. Dieser Cargolast ist halt sehr groß. Und dieses Molekül zieht halt alleine dann diese große Cargolast durch die Zelle und transportiert Stoffe von einem Ort zum anderen Ort, wo sie vielleicht gerade gebraucht werden. Also genauso wie ein Transportunternehmen, ein LKW, Ladung befördert von einem Ort zum anderen, macht diese Arbeit dieses kleine, einzige Proteinmolekül. Und Sie sehen, dieses Proteinmolekül muss ganz schön komplex aufgebaut werden. Es muss, wie gesagt, diese Energie, diesen Brennstoff umsetzen, um dann Arbeit letztendlich zu vollrichten. Es gibt dann auch viele andere noch Proteine. Hier habe ich Ihnen nur ein paar zusammengestellt, jeweils mit Namen, die dreidimensionale Strukturen einnehmen, die zusammengesetzt sind aus diesen Wörtern und Buchstaben. Und die dann jeweils diese dreidimensionalen Strukturen ergeben mit diesen Beta-Faltblättern oder auch den Alpha-Helices hier unten. Das sind diese Alpha-Helices und hier sind so diese sogenannten Beta-Faltblätter. Man kann halt dann sehr, sehr viele verschiedene dreidimensionale Strukturen aus diesen Proteinen aufbauen. Also sehr komplex und in diesen Proteinen ist, wie gesagt, jetzt auch die biologische Information enthalten. Und das möchte ich Ihnen hier mal kurz vorführen, wie groß diese Information ist. In der Chemie und Biochemie ist immer die Komplexität ein gutes Maß für den Informationsgehalt. Oder Chemiker nennen das auch die Entropie. Und diese Entropie oder die Komplexität kann man messen über die Anzahl der möglichen Alternativen. Ja, und Sie können sich jetzt also ein beliebiges Molekül nehmen in einer beliebigen Größe und dann einfach gucken, in wie vielen Konformationen kann es vorliegen, um dann zu bestimmen, wie groß ist der Informationsgehalt, was kann dieses Molekül quasi leisten. Wenn Sie hier einmal annehmen, dass Protein liegt quasi als Kette vor, wie gesagt, und kann sich über zwei Winkel mal angenommen, jedes Teilstück dieser Kette kann sich um zwei Winkel drehen, die hier dort dargestellt sind. Und wenn Sie jetzt annehmen, dass diese Kette in diesen beiden Winkeln jeweils drei verschiedene stabile Konformationen einnehmen kann, dann kommen Sie in etwa auf 3 hoch 2n Konformationen und wenn Sie dann ungefähr 100 Aminosäuren für dieses Protein annehmen, also 100 Bausteine, kommen Sie abgeschätzt auf, sagen wir, 10 hoch 100 mögliche Alternativen für die Struktur eines solchen Proteins. Also in die möglichen Alternativen, in der Sie diese Kette arrangieren können und das spiegelt, wie gesagt, gleichzeitig diesen Informationsgehalt dieses Moleküls wider. Und 10 hoch 100, denken Sie vielleicht, das ist eigentlich nicht so groß. 10 hoch 100 letztendlich ist eine Zahl mit, also eine 1 mit dann 100 Nullen. Hier ist die Zahl mal dargestellt. Das sieht gar nicht jetzt so viel aus. Das Spannende, diese Zahl 10 hoch 100, da gibt es eine Bezeichnung für, die heißt ein Gugol. Gugol heißt 10 hoch 100. Gugol würden Sie jetzt vielleicht merken, ist im Wort Google sehr ähnlich. Und das ist tatsächlich die Analogie, also ist tatsächlich das, woraus Google das Wort entstanden ist. Also die Gründer von Google haben eine sehr große Zahl gesucht, um quasi darzustellen, dass dieses Internet oder diese Suchmaschine auf sehr viele Informationen zugreifen kann. Und haben dann diese sehr große Zahl gewählt und dann ein bisschen mit den Buchstaben rumgespielt. Also aus Google wurde dann halt Google. Und dann wurde die Suchmaschine geboren, die viele von uns wahrscheinlich benutzen. Zurück zu der Zahl 10 hoch 100. Wie gesagt, sehr viele mögliche Konformationen, die dieses Molekül einnehmen kann. Ich arbeite sehr viel mit solchen großen Zahlen oder versuche damit rumzujonglieren. Man kann sich das immer schlecht vorstellen, wie groß es wirklich ist. Daher ist es immer umso beeindruckender, wenn man sich die Zahlen mal so übersetzt in Werte, die man so als Mensch begreifen kann. Und das möchte ich eigentlich kurz mal machen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 10 Sandkörner sich aussuchen, das ist eine Mikroskopieaufnahme von 10 Sandkörnern, und Sie nehmen diese Sandkörner im Prinzip mit 100 Milliarden Mal, also die 10 Sandkörner mal 100 Milliarden Mal genommen, kommen Sie auf 10 hoch 11, die Zahl 10 hoch 11. Und 10 hoch 11 ist die Anzahl der Sandkörner in einem kleinen Sandkasten. Da sind 10 hoch 11 Sandkörner drin. Dann, wenn Sie das mit 100 Millionen Mal nehmen, die Anzahl der Sandkörner, dann kommen Sie auf 10 hoch 19. Und das ist die Anzahl der Sandkörner hier in dieser Sanddüne von Arcachon in Frankreich. 10 hoch 19 Sandkörner sind in dieser Düne. Wenn Sie das Ganze nochmal mit 1000 Mal nehmen, kommen Sie auf den Bodensee. Dann können Sie den ganzen Bodensee mit Sand füllen und Sie sind gerade mal bei 10 hoch 22. Wenn Sie das jetzt noch ein bisschen weiter spielen, das Ganze noch mit 100 Milliarden Mal nehmen, diese Zahl, dann sind Sie bei 10 hoch 32. Damit können Sie den ganzen Globus mit Sand füllen und sind bei einer Zahl von 10 hoch 32 Sandkörnern. Nochmal mit 100 Millionen Mal genommen, sind Sie bei 10 hoch 38, dann können Sie die Sonne komplett mit Sand füllen. Und Sie sehen, wo das endet. Wenn Sie das Ganze noch mit 400 Milliarden Mal nehmen, kommen Sie auf die komplette Milchstraße. Hier unten ist unser Sonnensystem in der Milchstraße. Können Sie im Prinzip die ganze Milchstraße mit Sand füllen. Keine Sorge, es hört jetzt gleich auf. Und das nochmal mit 300 Billionen Mal nehmen. Wer hätte das gedacht, kommen Sie auf das komplette Universum und sind bei der Zahl 10 hoch 62. Also im Prinzip, das wäre die Masse aller Sterne im Universum. Dann als allerletztes, wenn Sie das noch mit 10 Quadrillionen Mal nehmen, können Sie im Prinzip alles, den gesamten kompletten Raum, den wir kennen, also das komplette Universum, im Volumen mäßig komplett mit Sand füllen, diese Sandkörner zählen. Und wenn Sie diese Sandkörner im kompletten Universum zählen, kommen Sie gerade mal auf die Zahl 10 hoch 87. Wir sind immer noch nicht bei dieser Zahl, bei diesem Google, 10 hoch 100. Jetzt könnte man noch so Dinge spielen wie Paralleluniversen, aber okay, hier soll es jetzt mal aufhören. Also Sie sehen diese Zahl, auch wenn es 10 hoch 100 auf dem Papier immer nicht so hoch aussieht, ist es eine unvorstellbar große Anzahl. Und wie gesagt, das ist nur die Anzahl der Möglichkeiten, die diese eine kleine Aminosäurekette, die nur einige Nanometer groß ist, in eine komplexere dreidimensionale Struktur falten kann, also die verschiedenen Möglichkeiten. Und damit beschäftigt sich auch meine aktuelle Forschung oder das Forschungsfeld beschäftigt sich damit, wie diese Faltung in diese komplexen Strukturen eigentlich vollzogen werden kann, wie dieses Molekül jetzt die Information enthält, um in eine dreidimensionale Struktur wirklich zu falten. Und da gibt es verschiedene Modelle, an denen wir und viele andere auch arbeiten. Wenn Sie das Ganze nochmal jetzt vor Augen führen, wenn Sie diese verschiedenen Möglichkeiten jetzt nehmen und dann nur die Zahl 10 hoch minus 13 dort nehmen, 10 hoch minus 13 ist in ungefähr die Umorientierungszeit eines Aminosäurerestes, also 10 hoch minus 13 ist auch sehr kurz, das heißt, diese Aminosäureketten bewegen sich sehr schnell im Raum hin und her. Und wenn man diese Zahl jetzt nimmt, 10 hoch 13 pro Sekunde, dann würde es 10 hoch 80 Jahre dauern, könnte es 10 hoch 80 Jahre dauern, bis wirklich diese Kette die richtige Struktur gefunden hat. Ja, und 10 hoch 80 ist wieder mit dem Vergleich mit dem Universum viel älter als das Universum selbst. Und Sie sehen, das Molekül braucht also dann einen bestimmten Weg, eine bestimmte Information, um in die richtige Struktur dann letztendlich zu falten. Wie gesagt, an so etwas arbeiten wir. Und wenn Sie diese ganzen Zustände jetzt mal sich vielleicht auf dieser, man muss natürlich immer das Ganze ein bisschen visualisieren, damit man dieses Problem begreifen und verstehen kann. Genauso ist es auch mit Experimenten. Wenn Sie dazu Experimente machen, dann erhalten Sie quasi immer relativ einfache Informationen und brauchen dann komplexe Modelle, um dieses Problem zu beschreiben. Man kann es zum Beispiel in drei Dimensionen beschreiben, indem man sich diese ganze Oberfläche von verschiedenen Zuständen vorstellt, diese 10 hoch 100 verschiedenen Zustände. Und dann sind nur wenige Zustände, die wirklich zu der richtigen gefalteten Struktur führen, in der das Protein dann auch seine Arbeit vollziehen kann. Ja, Sie erinnern sich gerade an dieses schöne Video mit dem laufenden Kinesinmolekül. Es muss natürlich genau in diese Motorstruktur gefaltet sein, mit diesen beiden Füßchen, um dann diese große Ladung über dieses Filament zu ziehen. Und das besteht dann quasi nur in dieser einzelnen, einen nativen Struktur, in der dies geschehen kann. Und dieses Molekül muss also einen Weg finden, um von dieser Oberfläche hier quasi wie ein Golfball in diese Konformation sozusagen zu fallen oder dorthin zu gelangen. Und einige Modelle, die man dann auch aus Experimenten ableitet, sind dann bestimmte Faltungsrouten, wo es dann eine bestimmte Information gibt, um über eine bestimmte Route zu diesem Zustand hinzukommen. Also jetzt kann man sich auch vorstellen, dass der Ball immer weiter nach unten rollt sozusagen und letztendlich hier in diese bestimmte Struktur reinplumpst und dann in der richtigen funktionalen Struktur ist. Dann gibt es auch noch viele andere Modelle, ganz kurz, wo es dann verschiedene Routen gibt quasi, die auch in diesen Zustand hineinführen würden, verschiedene Wege. Also Sie können quasi von hier dann kommen und hierüber über so kleine Hügel letztendlich in diese Struktur kommen oder auch von dieser Seite über diese Konformationen und dann hier auch in diese native Struktur zu kommen. Fakt ist aber, dass die Information, die diese Aminosäurekette in die richtige Struktur faltet, bereits halt schon in dieser Aminosäurekette vorkodiert ist und vorhanden ist. Das haben halt die viele verschiedene Experimente gezeigt und bewiesen. Das ist also der Idealfall, wenn alles in Ordnung ist und die Faltung funktioniert. Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass die Information falsch ist oder dass irgendwas schief geht in der Übersetzung. Ja, genauso wie Computer Fehler machen können. Das passiert oft meistens oder passiert, sollte meistens nicht passieren, weil es da viele Kontrollmechanismen bei Computern gibt, zum Beispiel, dass die Informationen richtig übertragen werden. Ja, wenn Sie eine E-Mail irgendwie losschicken, dann wollen Sie natürlich auch sicher sein, dass diese E-Mail noch die Information enthält, die Sie ursprünglich in den Computer eingetippt haben. Das heißt, da kann man sich relativ sicher sein, dass dies der Fall ist. Bei diesem Problem ist es oftmals nicht der Fall. Also Proteine können auch fehlgefaltet werden. Die Information, die diese Aminosäurekette kodiert hat, kann falsch sein. Und das kann dann zu erheblichen Problemen quasi für die Zelle führen, wo das Protein halt die Arbeit dann vollziehen kann. Da gibt es auch molekulare Mechanismen, die das korrigieren können. Also wenn Sie dann ein Protein haben mit Fehlinformationen und Sie wollen in die ursprüngliche Struktur zurück, also irgendwas ist hier schiefgelaufen, es ist fehlgefalten oder die Zelle ist gestresst, das Protein ist fehlgefalten, dann gibt es so kleine, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Tonne und das ist wirklich auf molekularer Ebene so, also die Tonne macht quasi den Deckel zu und faltet dann dieses Protein wieder in die richtige Struktur zurück.
Was bedeutet der Begriff Chaperone?
Das heißt, Chaperon ist wirklich von der Chaperon von der Anstandsdame. Also der Anstandsdame in dem Sinne, dann gab es ja früher immer, das wurde quasi jungen Frauen zur Seite gestellt, eine Anstandsdame. Und diesen Begriff Chaperon hat man sozusagen übernommen, auch auf molekularer Ebene. Und diese Proteine, diese Hilfsproteine halt so bezeichnet. Und wie gesagt, ein Chaperon in dem Fall ist jetzt dieses Gebilde hier, das wie diese Tonne aussieht. Und dieses Chaperon kann diese ungefaltete Struktur in eine gefaltete Struktur überführen und deshalb Chaperon auf molekularer Ebene. Genau. Aber es kann auch, wie gesagt, schief gehen. Und wenn es schief geht, dann kann das Ursache für die neurodegenerativen Erkrankungen sein, wie zum Beispiel die Huntingtonsche Krankheit, Alzheimer, Parkinson, diese Krankheiten basieren größtenteils auf so einer Fehlinformation, auf einer Fehlfaltung dieses Proteins in eine falsche Struktur, wo das Protein dann entweder nicht mehr in der Lage ist, die ursprüngliche Struktur, die ursprüngliche Funktion einzunehmen oder wo es einen toxischen Effekt auf die Zelle hat, also dass die Zelle dann abstirbt. Das Neuron, ein Neuron in diesem Fall, da werde ich gleich noch kurz drauf eingehen, und dieses Neuron kann dann keine Informationen wieder, die Informationen im Gehirn mehr weiter verarbeiten und so kommt es dann zu neurodegenerativen Erkrankungen. Von daher ist das ein sehr spannendes Problem. Es ist halt nicht nur ein spannendes Problem aus biophysikalischer und physikalischer Sicht, weil man verstehen möchte, wie diese Struktur eingenommen wird, sondern es ist auch ein sehr spannendes Problem aus medizinischer Sicht. Und da kommen wir kurz auf das Thema. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung von der molekularen Ebene auf die zelluläre Ebene. Da gab es den Nobelpreis 1906 für diese beiden Herren, Kachal und Golgi. Und die haben unter anderem auch gezeigt, dass die Informationsübermittlung in dem Gehirn, ja, im Gehirn über Nervenzellen funktioniert, dass es nicht unbedingt nur die molekulare Ebene ist, sondern dass Nervenzellen für Informationsverarbeitung im Gehirn zuständig sind und dass diese Information in der Spezifizität der Verbindungen liegt zwischen den verschiedenen Nervenzellen. Ja, und dass es keine zufälligen Netzwerke sind, die einfach so miteinander verbunden sind. Warum gehe ich jetzt auf diese Nervenzellen ein? Wie gesagt, wir kommen nochmal aus dieser Perspektive. Wenn ein Protein eine Fehlinformation enthält, verklumpt, dann führt es zum Zelltod von dieser Neurone und dann kommt es zu diesen neurodegenerativen Erkrankungen. Wie gesagt, dass Nervenzellen, ein menschliches Gehirn enthält etwa 100 Milliarden Nervenzellen und wie gesagt, die Information wird nicht über Makromoleküle, sondern dann über elektrische Signale übertragen und diese Information, die dann übertragen wird, ist sehr davon abhängig, welche genaue Verbindung dieses Signal durchläuft. Das elektrische Signal ist ein sogenanntes Aktionspotential, das überträgt die Information und dann je nachdem, welchen Weg dieses Aktionspotential nimmt, über welche Verbindung, welche Synapsen, dadurch wird dann die Information kodiert. Aber das Ganze, wie gesagt, passiert auf zellulärer Ebene in diesem Fall, nicht auf molekulare Ebene. Und in diesen Zellen sind halt die Proteine, über die wir gesprochen haben, und die vollziehen dort halt ihre Arbeit. Und wenn diese halt fehlgefaltet werden, können sie dieser gesamten Zelle schaden. Es kommt zum Zelltod und dann sind diese Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen nicht mehr intakt und es entstehen dann die besagten neurodegenerativen Erkrankungen. Da ist nochmal. Oh, jetzt haben Sie mich erwischt. 10 und 37? Jetzt werde ich veröppelt. Das müsste man umrechnen, das kann ich Ihnen jetzt so schnell nicht vorrechnen. Aber sehr, sehr viele, ja, sind. Genau.
Das heißt, das, was wir am Anfang da gesehen haben, wie sich so ein Protein bewegt, war in einer Nervenzelle.
Ja, genau, ja, das, ja, oder einer Zelle, in diesem Fall spezifisch reden wir oft bei Nervenzellen, weil diese am ersten durch diese Prozesse geschädigt werden, aber es kann auch jede andere Zelle sein, also auch andere Körperzellen, aber der Schaden in diesem Fall passiert dann halt in den Neuronen und die Neuronen sind halt für die Informationsverarbeitung dann verantwortlich und da die Neuronen geschädigt werden, entstehen dann halt diese neurodegenerativen Erkrankungen, die dann sehr eng mit diesem Fehlfaltungsmechanismus korreliert sind. Genau. Gut. Aber Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, ich werde es dann nochmal nachrechnen, wie viel es genau sind, bevor ich jetzt was Falsches sage. Wird auch noch aufgezeichnet, von daher will ich jetzt nicht wild rumspekulieren. Gut, also Informationsübertragung, das kennen Sie vielleicht aus der Biologie, über Aktionspotenziale. Die Information hier ist in dem Fall nicht gespeichert in der Form eines solchen Aktionspotenzials, sondern ist gespeichert, wie gesagt, in der neuronalen, in der Bahn, die dieses Signal läuft und dann gibt es viele Möglichkeiten natürlich auch noch so ein Signal zu modifizieren, einen sogenannten chemischen, eine Synapsen über chemische Verbindungen kann dann die Information weitergegeben werden von Neuron zu Neuron und so über dieses Netzwerk von Neuronen wird dann letztendlich auch im Gehirn Informationen kodiert und verarbeitet. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück auf den Punkt, den Sie, ja, ist da noch eine Frage?
Bestimmte Stoffe gehen ja durch und bestimmte Sachen werden ja im Grunde abgefiltert oder zurückgehalten.
Ja, genau.
Womit hängt das zusammen?
Da komme ich gleich später noch zu, wenn es um die, genau, das ist halt, je nachdem, also es ist ein großes Problem quasi auch in der Medikamentenentwicklung, dass man natürlich da Substanzen finden will, die entweder durchgehen oder nicht durchgehen, je nachdem, was man damit konkret bezwecken will. Und das ist sehr abhängig von der chemischen Gegebenheit des Moleküls, also von der Hydrophobizität, der Größe und vielen anderen Faktoren. Da sind die Pharmakonzerne immer dabei, halt quasi das dann zu optimieren, neben vielem anderen natürlich. Und genau, das wäre dann quasi so ein bisschen die Medikamentenentwicklung. Da habe ich gleich ganz zum Schluss noch eine Folie zu. Aber ich wollte auch jetzt zurückkommen auf die Moleküle in der Zelle. Ganz im Prinzip auf Ihre Frage, nur dass ich die Antwort nicht weiß, wie viele Moleküle es sind, aber es sind halt sehr viele. Und eine experimentelle Methode, die wir halt benutzen, auch um diese Faltung quasi der Proteine oder auch die Fehlfaltung zu analysieren, die beschäftigt sich mit diesem Prozess in der zellulären Umgebung. Und das ist eine sehr spezielle Methode, die wir zuvor entwickelt haben. Viele dieser experimentellen Methoden untersuchen diese einzelnen Proteine in sehr verdünnten Lösungen. Also die Biochemiker machen das immer so, dass sie Proteine isolieren aus Zellen und dann in sehr verdünnten Lösungen untersuchen. Und unsere Techniken können quasi diese Fehlinformationen der Proteine, diese Fehlfaltung, wirklich an Ort und Stelle in bestenfalls Neuronen untersuchen. Und so wollen wir halt herausfinden, was die Ursachen sind, dass diese Proteine in falsche Strukturen falten. Da möchte ich Ihnen kurz auch was aus unserem Labor zeigen. Also es ist ein Experiment, mit dem wir arbeiten. Wir haben es damals Fast Relaxation Imaging auf Englisch getauft. Das ist im Prinzip eine Methode aus einer Kombination von sehr schnellen Temperatursprüngen, die über Laser induziert werden und dann diese Neurone ein bisschen aufheizen, ihnen sozusagen ein bisschen Fieber geben, um dann einen Prozess zu stimulieren, der dann einer Fehlfaltung entsprechen würde. Also wir führen ein bisschen thermische Energie zu, in einem sehr bestimmten kontrollierten Maße und gucken uns dann quasi die Antwort dieses Proteins auf diese thermische Energie an. Und damit kann man halt Informationen bekommen, wie dieser Fehlfaltungsschritt quasi aussieht, wie der Mechanismus der Fehlfaltung ist. Also wie gesagt, wir untersuchen das Ganze hier, ein einzelnes Protein, das soll ich vielleicht erklären, was das hier ist. Also das ist hier das Zellinnere sozusagen, also wenn Sie da reinzoomen, das sind diese ganzen Proteine in einer Zelle und die sind sehr, sehr dicht gepackt auch. Die Konzentration in so einer Zelle ist sehr, sehr hoch und das ist hier wirklich ein kleiner ein Einblick in die Zelle, wie man sich das vorstellt. In dieser Simulation wurden quasi die experimentellen gemessenen Konzentrationen der Proteine dargestellt oder simuliert. Und dann sieht man halt, dass es ja eine sehr dichte Umgebung ist, ganz im Vergleich zu diesem Experiment, die ich gerade beschrieben habe. Also wenn man es quasi in einem kleinen Reagenzglas macht, diese Reaktion, dann ist es völlig anders, als wenn man die Reaktion selbst in einer Zelle sich anschaut. Und gerade diesen Sprung können unsere Methoden halt machen. Also wir können nicht nur dieses hier machen, wie viele machen, mit verschiedenen Lasern und physikalischen Methoden uns diese Faltungsschritte anschauen, sondern wir können auch direkt in diesen Umgebungen hier, in diesen sehr komplexen, hochkomplexen Umgebungen uns die Proteine angucken. Und zum Beispiel diese Chaperone, wo Sie die Frage gestellt hatten, auf die ich eingegangen bin, die arbeiten natürlich auch nur dann wirklich in der zellulären Umgebung. Da sind diese Chaperone da, überführen Proteine von der fehlgefalteten Struktur zurück in die gefaltete Struktur. Aber das Ganze ist, diese Chaperone sind zum Beispiel nicht da, es sei denn, man gibt sie artifiziell hinzu, aber das ist sehr aufwendig, sind nicht da in dem Szenario der verdünnten Lösung. Und das ist also, diese Methode, die wir machen. Wie gesagt, nutzt diese kurzen Laserpulse, gibt ein bisschen sozusagen Fieber, guckt dann die Antwort des Systems an, die Faltung und die Zurückfaltung. Da sieht man hier zum Beispiel, also hier wird quasi über diese Kurven sieht man halt die Entfaltung des Proteins von einem gefalteten Zustand, der ein bisschen kompakter ist, in einen ungefalteten Zustand, der ein bisschen entfaltet ist sozusagen. Und aus den Kurven, die Sie sehen, aus dieser blauen Kurve zum Beispiel oder dieser schwarzen Kurve, kann man dann sehr detaillierte Informationen bekommen über den Mechanismus, also welchen Weg nimmt dieses Protein jetzt von dem ungefalteten Zustand in den gefalteten Zustand letztendlich in die native Struktur, die wir untersuchen wollen. Auch da habe ich Ihnen ein kleines Video zu mitgebracht, direkt aus dem Labor sozusagen, nicht von heute, aber von einiger Zeit her. Hier sehen Sie, diese Zelle enthält ein rotes Protein, jetzt ging es ein bisschen schnell, das in dem richtigen Zustand ist. Und wenn das Protein sich im ungefalteten Zustand befindet, dann springt das Ganze um auf grün. Und jetzt können wir diesen Schritt auch wieder rückgängig machen. Also wir können wieder von der fehlgefalteten Struktur in die korrekte Struktur gehen. Und Sie sehen, diese Zelle wird dann wieder, ist in diesem Fall kein Neuron, aber eine ähnliche Zelle. Und das Protein, die Zelle wird dann wieder rot. Das bedeutet in diesem Fall, diese Proteine in der Zelle sind wieder in der richtigen nativen Konformation, wie man es nennt. Und dann, dieses hier ist direkt ein Datensatz aus dieser Zelle, wo wir uns dann einen kleinen Bereich in dieser Zelle angeguckt haben und diesen Entfaltungs- und Zurückfaltungsmechanismus in der Zelle hier analysiert haben. Sie sehen hier diese Linien, die reingezogen worden sind. Man kann dann mathematische Modelle nehmen, um mit diesen mathematischen Modellen das Ganze auf diese dreidimensionale Fläche zu projizieren, die ich Ihnen am Anfang mal gezeigt habe für die Faltung dieser Aminosäurekette. Oh, ja, das heißt, Fred ist in, sorry, das hätte ich ausschreiben sollen, das heißt Foerster Resonance Energy Transfer auf Englisch. Und das ist die Messgröße. Und zwar, wenn man bei Rot ist, ist dieser Wert halt sehr niedrig, bei 1, weil dann in diesem Fall dieses Protein in einer gefalteten Struktur vorliegt. Und dann nutzen wir zwei Farbstoffmoleküle, die quasi anzeigen, dass die Farbstoffmoleküle in näherer Umgebung sind. Und in diesem Fall gibt es diesen sogenannten Foerster Resonance Energy Transfer. Wenn das Protein aber entfaltet ist in einer entfalteten Struktur, dann sind diese Farbstoffe weiter voneinander weg. Und in diesem Fall gibt es diesen Foerster Resonance Energy Transfer nicht. Da ist jetzt noch ein kleiner Umrechnungsfaktor drin, deshalb wird die Zahl größer. Aber im Prinzip spiegelt das dann diese Entfaltung und Zurückfaltung halt wieder. Und im Prinzip ist das auch hier durch die Farben dann rot und grün kodiert. Also rot würde quasi in diesem Fall bedeuten hier 1 und grün würde dann bedeuten, man ist hier oben bei 1,1 im entfalteten Zustand. Ja, und hier diese ja, genau, das macht die Zelle. Im Prinzip ist es sozusagen erstmal, das haben Sie richtig erkannt, ist es ein artifizieller Prozess erstmal. Also man hält die Zelle quasi bei einer Temperatur, gibt dann dieses bisschen Fieber hinzu, erhitzt dann von 37 Grad auf sozusagen zum Beispiel 42 Grad und kühlt dann sehr schnell wieder zurück. Und das Ganze ist, wie ich ja gesagt hatte, von Lasern induziert, also ist erstmal ein künstlicher Prozess sozusagen. Reflektiert aber schon auch Zustände, zum Beispiel im Gehirn, können die Temperaturen schon durchaus auf 45 Grad schwanken oder auch in anderen Zellen. Wenn sie Fieber haben, ist die Körpertemperatur erhöht. Also ist jetzt kein sehr unphysiologischer Zustand, aber es ist natürlich auch nicht genau das, was jetzt gerade in der Zelle passiert, sondern es ist ein Prozess von außen, von uns induziert quasi, um uns kurz diese Faltung und Entfaltung anzugucken. Aber es soll natürlich das widerspiegeln, was wir letztendlich in der Zelle untersuchen wollen. Genau.
Dieses Zustand ist. Also Sie untersuchen im Prinzip die Temperatur, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, also bei der Faltung. Ja,
ja, genau, das ist richtig. Also wir entfalten das kurz, um was schief laufen zu lassen und gucken uns dann sozusagen, das ist so dieser Teil hier, gucken uns dann an, auf welchen Wegen kann die Zelle diesen Zustand wieder reparieren. Das heißt, wie komme ich dann von dem fehlgefalteten Zustand zurück wieder auf den Zustand, wo alles in Ordnung ist. Und darüber ist halt sehr wenig bekannt. Gerade in lebenden Systemen ist wenig bekannt, weil man halt diese komplexe Umgebung einer Zelle hat. Die Zelle ist ja, hat einen Zellkern und so weiter, ist sehr, sehr komplex. Und deshalb ist es sehr schwierig, da mit sehr genauen experimentellen Methoden wirklich reinzugucken. Und unsere Methode ist halt ein Tool sozusagen, ein Beispielexperiment, um das zu tun, um diese Fehlfaltung und Faltung in der Zelle direkt anzuschauen. Genau. Ja. Wobei Mutationen bezieht sich ja auch oft auf die Mutation von Aminosäuren zum Beispiel. Wenn es schon vorher eine Fehlinformation quasi gegeben hat, dann ist das Protein ja schon in einer falschen Struktur sozusagen. Wir beziehen uns eher darauf, was halt während danach schieflaufen kann. Also wenn das Protein einmal vorliegt und einmal richtig war, also nicht mutiert war, was kann dann noch schieflaufen sozusagen, dass es in eine falsche Struktur überführt wird und quasi in dieser falschen Struktur der Zelle auch Schaden zufügen kann. Und dann gucken wir quasi an, welche Mechanismen, wie Sie das gesagt haben, führen in der Zelle dazu, dass es doch wieder richtig ist. Oder halt im schlimmen Fall, welche Mechanismen führen dazu, dass es dann halt wirklich zelluläre Toxizität gibt, dass die Zelle letztendlich abstirbt und dann sozusagen im Gehirn nicht mehr funktional vorliegt. Genau. Ja, genau, richtig. In diesem Fall ist es jetzt kein konkretes Chaperon-Experiment, aber im Prinzip machen wir das auch in vielen Experimenten, dass wir uns dann Chaperone überexprimieren in den Zellen und verschiedene Experimente machen, um konkret wirklich auf die Chaperone zu gucken in dem Fall. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren in den Zellen, die nicht nur chaperonbasiert sind, sondern auch dann zum Beispiel auf den Stress sich beziehen, also reaktive Spezies, oxidative Prozesse und so weiter, die in den Zellen vorliegen, können natürlich genauso dann auch Proteine beeinflussen, schaden oder auch reparieren. Also genau, Chaperone ist ein spezieller Aspekt, den wir uns häufig angucken, aber es gibt da viele verschiedene Mechanismen, die so einen Prozess, Fehl- und Zurückfaltung auch katalysieren können sozusagen.
Ja, aber das ist ja jetzt quasi eine einzelne lebende Zelle.
Ja, ja.
Wie gewinnt man die und wie hält man sie am Leben?
In dem Fall ist es genau, ist es eine Zellkultur, also es ist eine, in dem Fall ist es eine Krebszelle, die quasi isoliert worden ist und sich dementsprechend sehr schnell teilt. Und durch diese schnelle Teilung können wir die quasi in Kultur halten. Also die wird quasi in der Monolage ausgesät, dann werden regelmäßig immer wieder Nährstoffe hinzugefügt und man kann diese Zellen dann, die teilen sich innerhalb von 24 Stunden einmal. Das heißt, es ist ziemlich schnell dann die ganze Platte vollgewachsen, dann splitten heißt das, dann quasi teilt man diese Population wieder, überführt die auf neue Platten und kann dann so kontinuierlich quasi eine Zellkultur machen und immer wieder Zellen mit Zellen neue Experimente machen und dann auch zum Beispiel Chaperone überexprimieren, also mehr Chaperone hinzufügen oder weniger und dann verschiedene Experimente in dem Stil quasi durchführen. Und das haben Sie richtig erkannt, ist eine einzelne Zelle, auf die fokussieren wir uns dann oft. Also wenn Sie diese Zellen und Kultur haben, haben Sie sehr viele verschiedene Zellen. Und mit diesem Experiment kann man quasi auf eine Zelle sich konzentrieren, die fokussieren und dann auch mit diesen Lasertools, die wir haben, speziell dann bearbeiten, manipulieren und untersuchen. Genau. Ja, danke. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt. Wie gesagt, wir können noch.
Oh, hinterher noch.
Das sind ja halt, die Chaperone sind halt kleine, auch kleine Proteine selbst. Also ein Chaperon ist selbst ein kleines Protein. Und das befindet sich auch genauso wie andere Proteine in verschiedenen Bereichen der Zelle. Und das hängt dann davon ab, welche Zelle Sie sich angucken, in welchem Stadium die Zelle gerade ist, was die Zelle für eine Funktion im Körper hat. Das heißt, je nach Zelltyp gibt es auch verschiedene Konzentrationen an Chaperone, verschiedene Arten von Chaperone auch. Also das ist sehr zellspezifisch, umgebungsspezifisch und gewebespezifisch auch. Aber die befinden sich auch in verschiedenen Organellen der Zelle auch.
Kann man sie überall auftreten?
Genau, wo sie gebraucht werden und springen die halt ein, um wenn was schief läuft, wenn die Zelle Stress hat, wie gesagt, wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann springen diese Chaperone ein und versuchen dann das Ganze zu reparieren. Das ist sozusagen eine molekulare Reparaturmaschine in der Zelle, die immer einspringt bei Stress, bei schiefgelaufenen Faltungsprozessen. Aber wie gesagt, diese Chaperone können sozusagen auch versagen oder in dem Sinne überfordert sein. Also wenn zu viel Stress ist sozusagen, dann oder wenn zu viel schief läuft, dann kann dieser Reparaturmechanismus nicht mehr funktionieren, weil quasi sozusagen wirklich alle Chaperone in Arbeit sind, dieses Protein wieder in die richtige Form zurückzufalten. Und die haben auch nur eine gewisse Kapazität, diese Chaperone, das ist bekannt. Und so kann es dann sein, dass sich zu viele fehlgefaltete Proteine anhäufen und dementsprechend dann auch diese zelluläre Toxizität auftritt. Ja, genau, die Farben rot und grün ist ein kleiner Trick. Das, was Protein quasi an, hier habe ich eine kleine Abbildung, dass man untersucht, an zwei Enden markiert ist. Und die, an diesen beiden Enden, genau, die sind künstlich markiert. Und wenn das Protein jetzt quasi entfaltet, dann wird sich der Abstand, wie gesagt, dieser beiden Fluorophore vergrößern. Und dann wird weniger von diesem First Energy Transfer stattfinden. Und dann wird sich auch die Farbe der Zelle, wie hier gerade beschrieben, von Rot auf Grün halt ändern, genau. Wobei das sind halt auch künstliche Farbstoffe, da haben Sie recht, das kann man über Transfektion machen und bringt quasi in diese Zelle DNA ein, die für dieses bestimmte Protein kodiert. Und diese DNA kodiert auch schon für diese Farbstoffe. Das heißt, die werden in der Zelle schon eingebaut und man kann die dann hier, wie Sie das sehen, in der Zelle, die sind überall schön in der Zelle verteilt, also überall hier liegt dieses Protein jetzt vor und kann die dann direkt in der Zelle untersuchen. Andere Möglichkeit ist auch noch, dass Sie die Farbstoffe über eine chemische Reaktion dranbringen können. Also sie machen das Protein einfach so in vitro, zum Beispiel in E. coli, markieren es dann mit den Farbstoffen und machen dann einfach eine Mikroinjektion. Mikroinjektion heißt, sie injizieren das Protein von außen in die Zelle und gucken sich die Zelle dann an. Also wirklich mit einer kleinen Kanüle wird dann an die Zelle gegangen, es wird in diese Zelle reingespritzt und dann kann man die Fluoreszenz, also die Farbstoffe sich denen dann dementsprechend in der Zelle auch angucken. Also da gibt es verschiedene Methoden, wie man experimentell dieses durchführen kann und all diese Methoden verwenden wir auch bei uns im Labor. Genau. Dann kurz noch Vielleicht kann ich hier ein bisschen abkürzen dann auch. Es sind verschiedene Daten, die wir auch gemessen haben, wo wir gezeigt haben, dass in verschiedenen Bereichen von der Zelle auch verschiedene Strukturen von diesen Proteinen dann eingenommen werden können. Der Mechanismus der Faltung kann sich unterscheiden innerhalb einer Zelle. Diese Bereiche, diese roten Bereiche und diese blauen Bereiche sind stabilere oder instabilere Bereiche dieser Moleküle in der Zelle. Das Ganze ist auch durch verschieden an sich von dem Szenario des Eppendorf-Gefäßes, von dem ich gerade gesprochen habe. Das heißt, dass dieses Experiment hier in vitro, in vivo, zeigt also verdünnte Pufferlösungen im Vergleich zur Zelle. Hier kann es einen Unterschied geben. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Experimente wirklich vor Ort quasi durchführen, an Ort und Stelle in einem lebenden Organismus. Und wir machen es quasi jetzt auch nicht nur in Zellen, in einzelnen Zellen, wie Sie gesagt haben, sondern wir gucken auch auf ganze kleine Organismen. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Fadenwürmern, so kleine Würmchen, die bis zu Millimeter groß sind. C. elegans heißen die. Auch da kann man solche spezifischen Faltungsexperimente mit diesen Methoden durchführen, auch in Neuronen zum Beispiel, in diesen Neuronen dieser kleinen Würmchen. Und kann so sehr spezielle Aspekte, spezifische, zellspezifische Aspekte, gerade der Neurone, herausarbeiten. Und das geht auch ein bisschen auf Ihre Frage zurück. Diese Chaperone gerade sind verschieden von Zelle zu Zelle und es ist halt sehr entscheidend, dass ich mir wirklich da zum Beispiel ein Neuron angucke und nicht irgendeine andere Muskelzelle zum Beispiel, die gar nicht so involviert ist in den pathogenen Mechanismus. Also mit diesen Würmern arbeiten wir quasi zurzeit auch. Das Ganze beschränkt sich nicht nur auf solche Zellen und auch, wie gesagt, die Chaperone können auch von Zellkompartiment zu Kompartiment oder Organell und Organell sich unterscheiden. Hier ist das Zytoplasma, das endoplasmatische Retikulum und der Nukleus. Und ohne jetzt auf die Daten im Detail einzugehen, ich wollte es Ihnen einfach nur mal ein paar Daten aus dem Labor zeigen, kann auch hier dann diese Stabilität oder die Faltungszeit, je nachdem, was man sich gerade anguckt, von Compartment zu Compartment, also von Organell zu Organell, sich unterscheiden. Genauso hier, verschiedene Zellen können sich auch untereinander unterscheiden. Also hier sieht man nochmal die Faltungszeiten, die wir so in verschiedenen Zellen gemessen haben, aufgetragen auf der X-Achse. Hier die Anzahl der Zellen aufgetragen auf der Y-Achse. Hier nochmal unsere Kontrolle im Reagenzglas. Man kann jetzt hier zum Beispiel die Zeit messen. Faltungszeit bedeutet Zeit, die das Protein braucht, um in die richtige Konformation zurückzukommen. Und diese Zeit variiert im Prinzip von Zelle zu Zelle. Also Anzahl der Zellen ist quasi sowas wie eine Wahrscheinlichkeit und Faltungszeit hier auf der X-Achse heißt dann in diesem Fall zum Beispiel 12 Zellen, die wir gemessen haben, im Mittel entsprechen dieser Zeit zwischen 4 und 5 Sekunden in dem Fall. Also das sind so Daten, die wir frisch aus dem Labor bekommen. Andere Daten, wo wir auch viel uns mit beschäftigen, ist dieses konkrete Beispiel von Chorea Huntington. Die Huntingtonsche Krankheit ist eine schwerwiegende, nicht heilbare neurodegenerative Erkrankung mit einer geringen Inzidenz, also 5 auf 100.000 Fälle. Symptome sind Chorea, Demenz und die Lebenserwartung ist auf 15 Jahre nach der anfänglichen Diagnose reduziert. Es gibt auch viele Leute hier in Bochum, die an dieser Krankheit forschen. Hier diese Daten sind aus dem Huntington Center in NRW auch. Und man sieht, dass hier je mehr Glutaminaminosäuren in dieser Kette sind, dass dann auch das Eintrittsalter der Symptome sinkt und die Krankheit schwerwiegender wird. Also Sie gehen hier quasi vom Eintrittsalter 70 Jahre bei 40 Aminosäuren von Glutamin runter auf Eintrittsalter 20 Jahre bei 60 Aminosäuren Glutamin. Und das weiß man aus medizinischer Sicht, das ist bekannt, aber es gibt für diese Krankheiten halt keine Medikamente, keine Heilung. Es ist bekannt, dass diese zusätzlichen Glutaminaminosäuren etwas bewirken im Protein, dass eine Fehlinformation, eine Fehlfaltung herbeiführt, aber es ist nicht bekannt auf molekularer Ebene, was das ist. Also welcher Prozess führt jetzt wirklich zur Verklumpung dieses Proteins, zur Fehlfaltung des Proteins und warum ist dieses Protein dann zytotoxisch, warum zerstört es dann die Neurone, die dann keine Information mehr in den Gehirn übermitteln können und somit dann neurodegenerative Krankheiten ausgelöst werden. Das steht hier nochmal, also Fehlfaltung führt dann zu Zytotoxizität und Zelltod, genau im Basalgang und Kortex des Gehirns. Gesagt, kurz zu dieser Krankheit noch, also Chorea Huntington, das ist das Protein nochmal und gerade diese Q-Sequenzen, die ich angesprochen habe, die können dann diese Fehlfaltung verursachen. Hier ist es ein bisschen sehr exemplarisch dargestellt. Fehlfaltung und Aggregation führt dann zu Zelltod und zum Auslösen der Krankheit. Und wir gucken uns gerade im Labor, wir haben sehr schöne Ergebnisse, die hier dargestellt sind, vielleicht auch jetzt nicht im Detail, aber wir gucken uns da diesen Fehlfaltungsprozess an im Prinzip, was ist die Ursache. und haben dann gesehen, dass wirklich mit hoher Q-Länge auch dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser Prozess nicht mehr reversibel ist. Also hier ist quasi die Reversibilität auf der Y-Achse in Prozent aufgetragen von 0 bis 100 und dann hier die hohen Qs. Bei hohen Qs, wie gesagt, entsteht die Krankheit ja. Und wir konnten dann sehen, dass diese Faltung und Fehlfaltung bei höheren Qs nicht mehr reversibel ist und konnten dann auch diesen Prozess der Fehlfaltung identifizieren. Wir konnten sagen, dass es ein Fall dieser Kette in eine sehr kompakte Struktur ist, die letztendlich dann die Zytotoxizität und die Krankheit wahrscheinlich auslöst. Also das sind jetzt natürlich noch vorläufige Daten, aber es sind sehr interessante Daten, die wir sehr kürzlich im Labor erhalten haben und die ich Ihnen hier zeigen wollte. Und hier sieht man das Ganze nochmal in den Zellen. Da entstehen dann so kleine Punkte. Das sind sogenannte Aggregate oder Inclusion Bodies, die dann letztendlich auch korrelieren mit dem einsetzenden Zelltod. Und wir aus diesen Experimenten, wie gesagt, das sind mathematische Modelle, aus denen wir dann diese Faltungswege skizzieren und dann wirklich herausfinden wollen, was ist der Schritt der Fehlfaltung, was ist der Schritt dann der Verklumpung, der Aggregatbildung und wie kommt es dann daraus auch zum Zelltod. Und als allerletzte Folie arbeiten wir dann auch mit Ansätzen, um Medikamente zu finden, diesen Prozess zu beeinflussen. Ja, also kann ich kleine Moleküle finden, zum Beispiel wie eins, das hier dargestellt ist, einen etwas schwierigeren Namen hat, kann ich Moleküle finden, die an bestimmte Strukturen binden, genauso wie die Chaperone halt, diese stabilisieren, die den quasi diesen Fehlfaltungsprozess ein bisschen beeinflussen, sodass es vielleicht nicht in eine falsche Struktur geht, sondern dieser Weg dieses Golfballs in die richtige Struktur passiert. Und da gibt es halt viele medikamentöse Ansätze, die es sich anzuschauen. Und wir machen das halt, wie gesagt, auf zellulärer Ebene. Wir geben diese Medikamente zu den Zellen hinzu und gucken, was das Medikament dann für einen Einfluss hat auf dieses Entfalten und Fehlfalten direkt in der Zelle. Wie gesagt, das war die letzte Folie und damit freue ich mich noch auf weitere Diskussionen. Aber dann möchte ich mich erstmal bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich sehr noch auf weitere Fragen. Vielen Dank.